für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
So Leute, es ist Showdown. Showdown im Poker um Said El Mallah, aber auch Showdown bei uns in Aufe Süd. Jesko, der liebe alte Jesko, macht Urlaub mit dem Camper und legt sich auf die faule Haut. Und ich habe mir dafür Ersatz geholt und keinen besseren ranholen können als den Mann, der in den Stadien der Republik zu Hause ist, auch auf den Sportplätzen der Republik zu Hause ist und den man auch aus Funk und Fernsehen kennt, der liebe Gregor Rühl. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Wer dich nicht kennt, du bist natürlich total bekannt, weil du hier in Köln ganz gerne auch in Kölschkneipen unterwegs warst und bist, aber vor allen Dingen, weil du eine enorme Fußballaffinität hast, auch aufgrund des Podcasts, den du zusammen mit Tommy Schmidt machst, Copa TS, bist Autor, bist Podcaster und vor allen Dingen, das ist glaube ich sehr wichtig, großer Fan von Borussia Dortmund. Erzähl doch mal, wie man dazu kommt, wenn man in Halle an der Saale aufgewachsen ist.
Das ist eine gute Frage. Ich bin Anfang 30 und in der Zeit, als ich mich angefangen habe, für den Fußball zu interessieren, gab es in Halle an der Saale nicht so attraktiven Fußball, muss man sagen, so dass ich da relativ lange rumgedümpelt bin und dann über Freunde, als ich irgendwann in Hamburg gearbeitet habe, zum BVB gekommen bin und dann ja so in den letzten 10-12 Jahren irgendwie ganz viel nachgeholt habe als Fan eines großen Clubs, was ich früher in meiner Jugendzeit irgendwie gar nicht so richtig hatte. Und das ist sehr schön, dass ich das machen konnte und ich bin dabei geblieben und bin am Ball geblieben.
Ja, sehr gut, sehr gut. Wir können ja später nochmal in die Tiefe reingehen von Borussia Dortmund und auch in das große Netzwerk, würde ich mal sagen, was du auch hast, weil du natürlich auch tief verwurzelt bist mit einigen Fans beim BVB, die doch auch sehr, sehr gute Einblicke haben. Sag mal, was macht dein Groundhopper-Level? Nutzt du eigentlich die App Footballogy? Bist du da auch eifrig am Sammeln oder Was sagt's da bei dir?
Ja, doch. Ich einfach aber auch nur als Gedächtnis, als digitales Gedächtnis, damit man irgendwie immer nachvollziehen kann, bei welchen Spielen man war. Ich habe ja noch einen Ostfußball-Podcast für den Mitteldeutschen Rundfunk und für den war ich tatsächlich jetzt in den letzten 2,5 Wochen schon wieder sehr viel unterwegs, denn
im Osten geht die Sonne auf, ne?
Im Osten geht die Sonne auf, heißt ja genau. Kommt immer montags raus. Denn meine persönliche Champions League, die Regionalliga Nordost, die ist ja schon losgegangen vor 2 Wochen. So dass ich schon mehrmals in Leipzig war bei der BSG Chemie. Ich war jetzt vergangenes Wochenende in Jena beim Thüringen Derby. Also ich habe da schon so ein paar Spiele gesehen. Ich habe den Zweitliga-Auftakt, das große Desaster gesehen beim FCM am Samstag. Also ich war schon in einigen Stadien unterwegs und bin schon wieder voll drin.
Ja, kribbelt schon wieder, macht schon wieder Bock. Er ging mir auch so, um ehrlich zu sein. Ich war am Wochenende nach etwas längerer Pause nach der WM, habe ich mir mal so ein paar Tage genommen, in der ich mal durchschnaufe, war ich in London beim Testspiel von Borussia Dortmund.
Beim sagenumwobenen Emirates Cup.
Erstmal muss ich sagen, also ich hatte ein bisschen Fremdscham, als Felix Metscher diesen Pokal in die Luft gehalten hat und keiner beim BVB so richtig Bock hatte, das Ding eigentlich so richtig hochzuheben. Sie haben dann wirklich 3 Sekunden, glaube ich, einmal so gemacht, hochgestemmt in den Himmel. Ja, und dann weiß ich gar nicht mehr, ob den überhaupt irgendeiner mit nach Hause genommen hat.
Durftest du denn bei dem anschließenden Spaß-Elfmeterschießen auch einen reinkicken? Oder?
Ja, ich habe mich angemeldet, aber warum auch immer hat der Schiri mich nicht gelassen. Also ich habe mich dann auch gefragt, also für die es vielleicht nicht wussten, der BVB oder gehört haben, der BVB hat 3-2 gewonnen bei Arsenal und im Anschluss gab's warum auch immer ein Elfmeterschießen. Also einfach nochmal just for fun.
Aber hat einen so ein bisschen erinnert an die Jugendfußballzeit, oder? Wo man das bei solchen Turnieren oder so manchmal auch danach auch immer noch gemacht hat. Ich fand es eigentlich ganz nett. War halt ein komischer Ort. Aber sag mal ganz kurz, gab es denn so ein bisschen Nord-London-Stimmung trotzdem? Also trotz Testspiel? Also lief die Hymne vorher? Hast du ein paar Lads gesehen, die die schönen englischen Formulierungen reingerufen haben? Oder wie war die Stimmung?
Um ehrlich zu sein, also wenn es die Lads waren, die typischen, dann waren das die Väter, die ihre Söhne bei dem Spiel dabei hatten. Es war großer Familientag, so wie sicherlich auch am Wochenende bei Borussia Dortmund. Im Übrigen am Wochenende großer BVB-Tag, auch bei uns auf Sky Sport News. Mache ich nochmal Werbung an der Stelle. 13 Uhr geht's schon los mit Schalke gegen Dortmund Derby bei den Junioren, dann sogar noch früher, ich habe es mir extra aufgeschrieben, 10.45 Uhr so rum, BVB Schalke Junioren, 13 Uhr Frauen mit Alex Popp gegen die Roma und um 17.30 Uhr dann der BVB gegen die Roma, also großer BVB-Tag. Und wie da am Wochenende war es jetzt eben in London so, dass ganz viele Familien einfach unterwegs waren. Ne? Und das war dann eben schön zu sehen, auch wenn wir mit unserer Sky-Kamera unterwegs waren, dass er die kleinen englischen Jungs dann auch mal ganz gerne hier den Mittelfinger in die Kamera geschickt haben und Come on, Arsenal, gerufen haben. Also das überträgt sich schon. Aber
ist ja gut, dass die noch nur den Mittelfinger machen und noch nicht die Wanker-Geste. Aber die kommt dann auch
stimmt.
noch.
Die kommt dann später. Ganz stolz, wenn man irgendwann, weiß ich nicht, gegen Millwall oder sonst was im Pokal spielt. ja, übrigens auch ein krasses Spiel. West Ham gegen Millwall in der zweiten Liga. Ne? Ist dann bald auch wieder da.
Ich glaube Mitte September oder so. Das ist so ein heftiges Derby-Wochenende. Ich krieg's gerade gar nicht alles hin. Aber die haben ja Millwall, West Ham, glaube ich, seit 15 Jahren oder so nicht gegeneinander gespielt.
Ja.
Kann man auch einfach mal hinfahren, wenn man keine Karte hat und sich schön vor einen Pub setzen und einfach nur mit Leute gucken. Das macht Spaß.
Ja. Definitiv. Pub und Leute gucken war aber auch am Wochenende so. Also das muss ich schon sagen. Es war unglaubliches Fußballwetter in London. Das hat man eigentlich selten. 30 Grad. Ich habe Angst gehabt um viele Sonnenbrände und viele Hauttypen, die dann doch dran glauben müssen.
Bei den Arsenal-Fans hat dann auf einmal die Haut die Vereinsfarbe ganz schnell, ne? Wenn es bei 30 genau. Grad ist.
Genau. Ah, das geht dann mal schnell. Aber es hat echt Spaß gemacht, auch einfach so dieses Drumherum. Ich mag das ja auch da, Highbury, Emirates, du bist mitten im Wohngebiet und dann steht dieses Stadion da auf einmal. Und es war eine ganz nette Stimmung. Also wie gesagt, viele Familien, trotzdem kam es immer mal, dass als Arsenal am Drücker war, dass dann auch wirklich, also irgendwie waren die Fans schon auch bei der Sache. Also die haben das war zwar nur ein Testspiel, aber die haben auch wirklich Bock gehabt, das zu gewinnen. Aber Rechnung ohne den BVB gemacht. Klar, Arsenal ohne die englischen Nationalspieler, die noch ein bisschen WM-Urlaub hatten. Aber ich würde sagen, hast du das Spiel gesehen, Gregor, oder hast du so ein bisschen am Live-Ticker?
Ja, ich am Sonntag beim großen Thüringen-Derby war im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena, habe ich erst so auf dem Rückweg ab der 60. Minute oder so das Testspiel eingeschaltet und kannst ja sicherlich bestätigen, ab da wurde es dann so ein bisschen fahrig und ein bisschen langweilig. Also ich glaube, die erste Halbzeit war so ein bisschen spannender oder so bis zur Mitte 50. Minute war ein bisschen spannender. Von daher habe ich es dann nur noch so mit einem halben Auge irgendwie verfolgt. Genau, aber ich habe mir natürlich die Tore angeschaut und es war relativ witzig, weil ich hatte mir irgendwie letzte Woche so ein Highlight-Video von Carrezas mal reingezogen und das war ja wirklich, sein Tor war ja wirklich eine Kopie von seinen Toren, die er in diesem Highlight-Video geschossen hat, weil das war ja wirklich exakt so, wie man es da gesehen hat, ne?
Ja, definitiv. Auf der Seite. Total. Also das muss ich sagen, war schon ein Auftritt, der Lust auf mehr gemacht hat. Er hat ja, und das war ja dieser, oder ist nach wie vor, das kann man jetzt nicht an einem Testspiel jetzt messen lassen, aber er hat ja schon wenig Tore erzielt in seiner Karriere. Letzte Saison sogar in der belgischen Liga kein einziges, im Pokal dann welche, oder in den Wettbewerben. Hat sich aber mehr über die Assists dann eingetragen und jetzt gleich schon in so einem Spiel genau das gezeigt, was Ole Bo, Lars Ricken und Co. in ihm gesehen haben. Also mit viel Zug zum Tor, dann nach innen gezogen und der Schlenzer ins lange Eck, war einfach ein wunderbarer Treffer, hat auch in den 45 Minuten gezeigt, was in ihm steckt. Na klar, ein paar unsaubere Bälle hat er mal drin gehabt, was auch völlig klar ist, aber zumindest ein Typ, der Bälle fordert, der da ist, der auch eine gewisse Dynamik reinbringen kann in das Spiel von Borussia Dortmund. Und das hat denen, glaube ich, gefehlt. Dann im Grunde auch nett Gadou noch getroffen als Abwehrspieler. Auch ein ziemliches Monster hinten drin, muss ich sagen. Also der kannst du auch aufnehmen gegen Premier League-Spieler. Und Samuele Inacio, auch ein schönes Törchen nach einer Ecke. Und jetzt fragt sich natürlich jeder beim BVB, Inacio und Carrezas, ist das jetzt so das neue Duo, auf das der BVB setzen wird? Wie siehst du das als Fan? Ich würde nicht sagen als Berichterstatter, der du zwar auch irgendwo bist, aber du hast ja zumindest noch dieses Fansein, dass du nicht dieses alltägliche über Borussia Dortmund berichten hast, wie wir oder wie ich das zum Beispiel habe. Es ist jetzt so ein neuer Angriff mit vielen jungen Spielern, den der BVB da jetzt plant, ob das ein Prat ist, ob das ein Lerma ist, ein Carrezas, ein Gadou, Inacio, Albea, Kaba, alle in der Hinterhand. Vielleicht auch ein Zeit ein Maler, reden wir auch im Laufe der Folge nochmal drüber. Reicht dir das aus? Also ist das so, oder ist das so als Fan vielleicht was, wo du sagst, ey, vielleicht sind wir irgendwann wieder der heißeste Scheiß des europäischen Fußballs, wie es damals ja mal unter Jürgen Klopp war, mit vielen jungen Wilden.
Ja, ich glaube, man muss einfach so ein bisschen seine Erwartungen dann für die Saison leveln. Also ich finde erstmal grundsätzlich diese Neuausrichtung gut. Ich mag das, die jungen Wilden, wäre auch Fan davon, wenn so ein Emala da noch dazu kommt. Wie hast du ja gerade gesagt, reden wir gleich drüber. Aber grundsätzlich finde ich das erstmal cool, auch in dieser Masse. Da sind ja auch ein paar dabei, die sind ja schon länger beim BVB. So ein Inacio hat ja auch letzte Saison schon, ist ja auf seine Einsätze gekommen. Dann sind jetzt ein paar neue dabei und ich mag einfach so diese, man hat so eine Aufbruchsstimmung irgendwie. Das finde ich schon so. Gleichzeitig muss man dann sagen, dass diese Saison eher so eine Entwicklungssaison, glaube ich, wird. Also man muss da schon auch Geduld haben, man muss der Mannschaft Zeit geben. Plus, was ich dann jetzt auch erwarte von diesen eher gestandeneren, man kann ja gar nicht sagen, von den wirklich alten Spielern, weil so ein Schlotterbeck ist ja auch erst Mitte 20, aber oder so ein Matcher, aber auf die kommt jetzt, glaube ich, auch nochmal eine größere Rolle zu, weil das sind jetzt eben die Erfahrenen, die eben diese ganzen jungen zusammenhalten müssen, Vorbilder sein müssen, Bindeglieder sein müssen, auch so ein Kobel da hinten drin. Und das finde ich jetzt spannend, ob Niko Kovac das hinbekommt, diesen Kader so, ob diese Scharniere dann so ineinander greifen und ob diese eher erfahreneren Spieler so eine Art Fundament bilden, worauf sich die Jungen so ein bisschen austoben können.
Mhm. Ja. Ich glaube, das wird tatsächlich enorm wichtig sein, ne? Dass das Fundament steht. Du hast gerade richtig angesprochen, vielleicht auch mal so eine Entwicklungs-, eine Übergangssaison, auch wenn sie das, glaube ich, in Dortmund ungern hören und vielleicht auch viele Fans nicht. Ich habe oft das Gefühl, dass ein Sabitzer zum Beispiel, der hat jetzt auch jetzt nicht unbedingt die Akzente in dem Spiel gegen Arsenal gezeigt, warum er jetzt dem BVB als erfahrener Routinier nochmal helfen kann, auch wenn Niko Kovac nach wie vor der Meinung ist, dass er es kann. Mhm. Aber ich habe oft das Gefühl, dass ihr Fans, sage ich jetzt mal, weil du bist ja nun mal einer, dass ihr Fans oft auch das oder jungen Spielern auch mal Fehler zugesteht und auch mal sagt, hey, dann versuchen wir es mit 18, 19, 20-Jährigen, die dann vielleicht mal ein, zwei Böcke drin haben. Und das sieht dann vielleicht anders aus, als wenn ein Süle oder ein Sabitzer oder ein, lass es auch ein Jule Brandt sein, der jetzt zu Ajax gewechselt ist, in der vergangenen Saison getan hat. Siehst du das auch so? Also, dass das dann vielleicht auch Bock machen kann, dass man irgendwie merkt, da sind Jungs, die durchs Feuer gehen und so ein bisschen unverblümt sind?
Also ich glaube, die Bereitschaft ist total da, bei mir auch, mit einem kleinen Wenn. Und zwar, und das ist halt auch die Mentalität, die man in Dortmund ja, gut, Mentalität, schwieriges Wort, ne?
Ja, war mal lange auf dem Index, ne?
Aber die, sag ich mal so, die Tugenden, die man eben auch da im Ruhrgebiet einfach sehen will, und zwar, dass die sich reinhängen. Und das habe ich aber jetzt schon, hat man jetzt auch gehört, so zum Beispiel so ein Joe Bellingham, der irgendwie eine ganz gute Vorbereitung spielt und der auch ein bisschen so körpermäßig zugelegt hat. Und ich glaube, das will man, das braucht man auf jeden Fall als Fan, das will man sehen. Und dann gesteht man so jungen Wilden auch immer mehr, immer mal einen Fehler zu. Mhm. Also das ist so dieses, so das Nebeneinander davon für mich.
Übrigens interessant mit Bellingham, der hatte sogar bessere Laktatwerte als Dauerläufer Daniel Svensson. Also beim BVB waren sehr viele darüber überrascht, wie fit Joe Bellingham zurückkam. Übrigens gab es in Highbury auch hohen Besuch. Jude war auch am Start, hat sich das Spiel angeguckt. Hat dann im Anschluss lange noch, ich konnte auch kurz in den Katakomben mit ihm sprechen. Und dann ist er rausgegangen und hat nochmal medienwirksam mit Aki Watzke zusammen vor den TV-Kameras auch nochmal einen kleinen Schnack abgehalten. Also es war schon sehr herzlich und hat dann hinterher nochmal einen Post abgesetzt. Aki mit einem schwarzen und einem gelben Herz. Das ist zumindest cool zu sehen, finde ich, dass dann auch, ich meine klar, sein Bruder hat da gespielt, aber dass dann so ein Jude auch immer noch so eine Verbindung hat, dass er dann auch mal wieder vorbeischaut beim BVB, ne?
Ja, total. Finde ich auch, mag ich auch, wenn man, also ist natürlich auch, man macht das auch dann so ein bisschen als klar. Charakterbildung irgendwie so für die Öffentlichkeit, aber an sich ist finde ich's auch ganz nett.
Hm. Was macht denn, wo wir beim Verein sind und wo wir bei jetzt bei Bellingham und so ein bisschen auch Verbundenheit noch zu Borussia Dortmund, was macht für dich nach wie vor so die Liebe zum BVB aus? Ist es wirklich so dieser, man trifft sich am Wochenende, hat zwei, drei Pilsetten in der Hand und unterhält sich über Fußball, aber auch über Themen abseits des Rasens. Ist es so eher das oder ist, also was steht für dich als einer, der auch ein Vielfahrer ist, der gerne auch mal auswärts irgendwo unterwegs ist mit dem BVB, was steht da für dich so im Vordergrund? Ist ja, es diese echte Liebe noch?
Das ist natürlich ganz klar einfach die Leute, mit denen ich da hingehe, ne? Also mit denen ich jedes Heimspiel auf der Südtribüne stehe und mit denen ich einfach gut befreundet bin und einfach gute Gespräche habe, für die ich mich interessiere, die sich für mich interessieren, mit denen ich, wie du gesagt hast, auch schon irgendwie viel erlebt habe, mit denen ich im Ausland war und auch im Westfalenstadion schon viele schöne Spiele gesehen habe. Plus eben auch generell dieses, was mich dann immer noch jedes Mal wieder fasziniert, einfach dieses pure Fußballerlebnis im schönsten Stadion der Welt. Also was da einfach immer noch steht wie ein ewiger Tempel und immer mehr Patina bekommt mit jeder neuen Saison. Und du gehst am ersten Spieltag wieder rein und denkst dir so, boah, krass. Jedes Mal gefühlt wieder so wie beim ersten Mal. Und das ist schon so, ja, das sind so die Faktoren, die mich dann immer wieder dahin ziehen. Ich habe in Köln gewohnt, ich bin vor kurzem jetzt umgezogen nach Hamburg. Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr jedes Heimspiel, weil die Entfernungen dann doch einfach und die Strecken dann doch ganz schön weit sind. Aber ich werde doch ein paar Mal pro Saison natürlich da sein, werde natürlich auch beim ersten Spieltag da sein und freue mich jetzt schon ganz doll natürlich auch auf das leckere Bierchen dabei und danach und davor.
Ja, definitiv. Da gibt's auch übrigens Neuigkeiten. Der BVB hat zwar immer noch Brinkhoffs, aber in Zukunft soll es auch hier und da an manchen Ständen Guinness geben. Findest du gut? Hast du eine Irland-Affinität oder?
Ich habe eine Irland-Affinität. Ja? Ich war letztes Jahr tatsächlich da. Man kann fantastisch Fußball schauen in Irland, denn die irische Liga spielt den Sommer durch. Also man kann da auch im Ende Mai und Anfang Mitte Juni Fußball schauen. Das habe ich letztes Jahr gemacht. In Dublin alleine 4 oder 5 Erstligisten und das Guinness dort schmeckt auch fantastisch. Leider ist
schmeckt
es
besser, als wenn du es woanders trinkst, ne?
Natürlich. Natürlich,
ja,
da trinkst du den ganzen Vibe des Landes und der Kneipen und so trinkst du da mit. Leider habe ich hier in Deutschland selten, also klar, im Irish Pub geht das ganz gut, aber du musst ja auch, das wissen ja auch viele nicht, man muss Guinness ja auch auf eine bestimmte Art zapfen. Also man macht erst die Hälfte des Glases voll und dann lässt man das kurz ein bisschen stehen, bis der Schaum sich setzt und macht man den Rest da drauf. Und mir ist es ein absolutes Rätsel, wie das im Stadion funktionieren soll. Und Guinness und Westfalenstein, das passt für mich nicht so wirklich zusammen. Man wird mich da schon eher mit einem ordentlichen Pilz sehen.
Na, das ist ja schön, aber dann hat jeder die Wahl. Und ich bin mir sicher, dass Carsten Kramer auch sich irgendwas hat einfallen lassen. Bin mal gespannt dann auf die Technik. Kennst du aber jetzt keine Alkoholverherrlichung, aber kennst du Split the G?
Na klar.
Also einmal ansetzen und wo das G des Guinness ist, wer dem dann näher kommt. Ganz nettes Spielchen. Ne? Ja. Kann dann der ein oder andere Fan vielleicht dann auch
verlockend.
Verlockend, definitiv. Bist du Trikotkäufer oder eher so Retro-Trikot-mäßig im Stadion unterwegs oder eigentlich gar nicht? Reicht dir der Seidenschal?
Ich bin schon Trikotkäufer, jetzt kein komplett regelmäßiger. Ich kaufe mir gerne mal Trikots, wo andere Leute sagen, boah, ist das hässlich, weil ich dann glaube, komm, dann kaufe ich mir doch direkt das, weil ich dann in 20 Jahren sage, guck mal, ich habe dieses eine mega hässliche Trikot damals.
Also hast du letzte Saison zugeschlagen?
Ich habe zugeschlagen bei dem Torwart-Trikot von Gregor Kobel von der Club-WM. Das war so von irgendeinem Künstler designt, das sah so aus, als wären da so Klöpschen drauf gemalt und das Torwart-Trikot
Fleischklöpschen.
Auch noch pink und hat einen gelben Kragen. Es ist fantastisch hässlich und ich habe es im Schrank hängen.
Geil. Also sowas finde ich gut. Schön. Ich muss aber, ja, stimmt.
Zum Thema Trikots vielleicht, weil ich finde jetzt für diese Saison finde ich die Trikots fantastisch. Ich finde sowohl das Heim- als auch das Auswärtstrikot super und auch das Ausweichtrikot, das Lila-Trikot, was ja auf der Japan-Reise vorgestellt wurde, finde ich auch super, denn da gibt es eine ganz schöne Geschichte. Ich habe das mal gegoogelt, BVB Lila-Trikot, und dann bin ich auf ein Spiel gestoßen im Jahr 93, da hat der BVB UEFA-Pokal-Achtelfinale gespielt in Brøndby. Es war arschkalt, denn es war im November und da sind aber trotzdem natürlich ein paar irre Allesfahrer mitgefahren und haben 60 Minuten lang von den Pet Shop Boys Go West gesungen, denn das war damals in den Charts. Und da wurde dann Ole, jetzt kommt der BVB, gesungen, was ja dann die spätere Torhymne war. Und was wurde bei diesem Spiel, welche Trikots wurden da getragen?
Lila. Ja, wohl lila.
Ja.
Ja, echt?
Ja, so ist
geil.
Es. Das heißt, Das heißt, man kann auch Historisches vielleicht erwarten, wenn der BVB in den Lila-Trikots jetzt diese Saison auftritt.
Ja, schön. Dein Wort in Gottes Ohren. Nee, ich muss aber auch sagen, gute Geschichte. Ich muss aber auch sagen, mir gefallen die Trikots diesmal auch gut. Ich habe in den letzten Jahren immer mal gemeckert, aber schön clean teilweise auch, die Heim-, die Auswärtstrikots und mal sowas Besonderes, auswärts, Ausweich. Also das kann man schon machen. Das ist jetzt doch mal eine etwas bessere Saison aus Sicht der BVB-Fans. Mein Lieber, ich war heute in deiner, du weißt ja, ich wohne hier in Köln, ich war heute also in deiner Ex-Heimat und habe beim FC vorbeigeschaut. Natürlich alles mit Fokus auf einen 19 Jahre alten jungen Spieler, den Borussia Dortmund natürlich ganz gerne verpflichten möchte. Said Elmallah, heute, Stand heute, Dienstag, nehmen wir auf, um, was haben wir jetzt gerade, 18:20. Gibt es noch keinen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Borussia Dortmund und dem ersten FC Köln. Was ich ganz geil fand, ich war beim Training, 1000 Zuschauer da, ein Riesenhype auch um Elmallah weiterhin, ganz, ganz viele Kids, die sich nochmal vielleicht die letzten Autogramme und Fotos von ihm abholen wollen. Teilweise auch Streit unter den Fans. Ja, der ein oder andere hat dann auch mal einen blöden Spruch in Richtung Elmallah beim Autogramme schreiben gedrückt und dann ging's da ein bisschen los.
Jung, bleib doch hier, mach doch nichts Beklopptes.
Genau so. Also erstmal, ne, Said Elmallah kann ja auch einfach verschwinden in die Kabine und sich umziehen und nach Hause fahren. Und was macht er? Nee, er nimmt sich wirklich die komplette Zeit und geht einmal rum um den Trainingsplatz und hat gefühlt jedem einzelnen Autogramm nochmal gegeben. Und ja, da kam dann ein etwas älterer Herr vorbei mit der Kamera in der Hand und ich glaube, er hat sogar dabei gefilmt, wie er dem Elmallah da die Frage stellt, was ist jetzt, Jung? Gehst du oder bleibst du so? Ne? Er hat dann so nichts gesagt und er hat dann wirklich 3-4 Mal nachgefragt. Und irgendwann hat Said Elmallah ein bisschen entnervt gesagt, ich antworte auf die Frage nicht oder ich rede nicht mit dir, irgendwie so, ne? Ja, und dann fing es aber an. Ja, das sagt doch alles hier, deine Aussage und in 3 Tagen ist er weg und dem ist alles scheißegal und bla bla bla. Und dann ging's los, auch unter den Fans. So, lass den Jungen in Ruhe, Mensch, lass den pölen und lass den spielen. Und dann er ist aber richtig cool geblieben. Und während es diesen Disput gab, habe ich mich einmal umgedreht und habe gesehen, dass so 4 Urgesteine, also 4 FC-Fans, die immer da sind,
ja,
unter Bäumen im Schatten sich Campingstühle aufgebaut haben, einen Tisch und einfach Skatkarten gekloppt haben. Und den Moment fand ich so geil. ich unbedingt zudehnen musste.
Das war nicht
Skat. Also das war herrlich.
Das war nicht Skat. Das, also klingt fantastisch, aber ich glaube, das war nicht Skat. Das war der Elmallah-Poker, den sie da gespielt haben.
Genau, so hätte ich auch einsteigen können, siehst du? Habe ich dann aber nicht gemacht. Aber ich fand es so gut, dass ich unbedingt einen Aufsager nochmal machen musste. Der ein oder andere hat mir dann geschrieben und hat gesagt, dass du deine Quellen hier on air verrätst, zeigt auch, was du für ein Charakter bist. Also war dann total lustig. Ich habe mich dann mit denen unterhalten und da musst du ja, also wirklich, du musst einfach nur, das ist vielleicht auch mal eine Formatidee, du musst eigentlich einfach nur so einen Pömpel in die Mitte stellen und musst dir einfach die halbe Stunde, während die der Karten kloppen, einfach mal reden lassen. Also das ist wirklich pures Gold. Ja, und dem einen war es völlig egal. Er hat gesagt, 1,5 Millionen kriegt er jetzt schon. Und als nächstes gibt's 5, 6, 50 Millionen. Das ist doch alles bekloppt. Auf Wiedersehen, hat er gesagt. Und dann Mic Drop, vorbei die Geschichte. Also, das war heute auf jeden Fall herrlich. Und jetzt müssen wir gucken, was mit dem Said ist, ob er am Ende wirklich zum BVB geht. 50 Millionen Euro, das ist das Gesamtpaket roundabout, was der BVB stricken will. Wir haben jetzt heute sogar aus sehr verlässlichen Quellen gehört, dass es sogar in die Richtung 55 gehen wird. Also, etwas unter 50 als fixe Summe, ungefähr 2 Millionen Euro an sehr sicheren Bonuszahlungen, sowas wie erstes Champions League-Spiel, erster Bundesliga-Einsatz, also sind wir quasi bei 50 fix. Das ist das, was der FC eigentlich immer wollte, plus eben 5 weitere an Bonuszahlungen. Das ist auch die Summe, die Brentford geboten hatte für Elmallah. Und jetzt bin ich gespannt, was der FC macht. Um Kessler, um Steiten, auch der gemeinsame Ausschuss, der Rat, das ist ja alles immer ein bisschen größer beim FC und muss dann auch durch verschiedene Gremien. Das heißt, ganz alleine, selbst wenn das der Kessler oder der Steiten wollen würde, geht so ein Ding dann eben nicht durch. Und dann bin ich gespannt, weil ich aus Köln heute auch so ein bisschen vernommen habe, vor 3 Wochen hätte das Angebot locker gereicht, wenn sie damit direkt gekommen wären. Jetzt ist er vielleicht ein bisschen teurer, weil ein paar Wochen oder Tage vergangen sind, sicherlich auch irgendwo Verhandlungstaktik. Wenn du mich jetzt heute fragst, glaube ich, dass das Ding durchgehen wird, weil sie jetzt eben so nah beieinander sind. Und dass ich aus der Sicht eigentlich auch sage, der FC kann so ein Ding eigentlich gar nicht mehr ablehnen. Ja, ich meine, du hast auch FC-Einblicke, du hast lange da gelebt. Wie siehst du es? Also wenn bei 50 Millionen für Said Elmallah sind, der eine Breakthrough-Season hatte, musst du es eigentlich machen.
Also ich hätte es schön gefunden, wenn du das jetzt in der Intonation der drei Herren gesagt hättest. Also
ja, das dafür ist mein Kölsch noch nicht gut genug.
Aber klar, ich sehe das genauso. Es ist natürlich erstmal schon ein absoluter Wahnsinn, dass wir, also was das, ich war witzigerweise von gestern auf heute auch in Köln, weil ich auf einer Veranstaltung da war und es gibt ja im Prinzip auf den Straßen eigentlich nur dieses Thema. Also es ist ja auch ein absolutes Boulevardthema. Frage ist ja auch immer, wo diese ganzen Meldungen dann herkommen, schon vor den Angeboten sagt man, ja, sie wollen jetzt offensichtlich ein neues Angebot und so und hier und da, das nimmt natürlich auch jeder gerne auf, unter anderem natürlich auch ihr, ist ja auch alles schön.
Hinterfragst du unsere Glaubwürdigkeit.
Ja, es ist natürlich alles schöner Content und ich glaube, ja, der FC muss das eigentlich machen. Ich fand das schon ganz witzig, wie selbstbewusst sie da auch waren, ne, bei dem Testspiel gegen wen haben sie nochmal gespielt letzte
Woche. Sociedad.
Sociedad. Da ist er ja dann auch aufgelaufen. Dann hieß es ja auch, ja, nee, also Stand jetzt spielt er hier diese Saison. Ist dann witzig, wie man dann einfach so diesen offensichtlichen Poker, wie er dann so raustrieft aus allen Aussagen. Aber ehrlich, sind wir mal ehrlich, ist so ein bisschen die Frage, wen sie als Ersatz holen wollen. Ich glaube, aber auch haben sie irgendwie auch einen im Auge, so einen ganz jungen von Man City oder so zumindest.
Mikey Moore von Tottenham, meinst du den?
Ja, von Tottenham.
Ja, ja, genau. Wobei da, kurz eingehakt, weiß nicht, ob das die BVB-Fans interessiert, aber er wäre jetzt nicht der 1:1 Ersatz für El Mala, weil er quasi auf dem anderen Flügel eigentlich zu Hause ist. Das heißt, sie haben theoretisch einen Plan B in der Schublade. Nur ewig warten mit diesem Plan B. Das ist ja auch irgendwie daran gekoppelt, greift ein anderer Verein vielleicht zu. Wie lange braucht der andere abgebende Verein Planungssicherheit? So ewig kann dann der FC auch nicht warten. Das heißt, eine Deadline gibt es jetzt noch nicht. Glaube aber, dass in der Woche insofern Tempo reinkommt, als dass man sich entweder einigt oder eben nicht einigt und das Ding dann auch vom Tisch ist, weil ewig warten kann und will der FC dann am Ende auch nicht. Das nur mal als Einschub.
Ja, aber es ist dann auch immer spannend, ne? Also was so ein Transfer eigentlich auch auf als Kaskade so aufmacht, was dann da so dranhängt, ne? Also weil der Spieler, der dann dafür geholt wird, der macht ja dann auch bei einem anderen Verein wieder eine Lücke und so. Also eigentlich ganz interessant, wie verzweigt dieses Transfergeschäft ist. Ich finde es ganz spannend bei diesem ganzen El Mala-Transfer. Ich glaube, ich habe selten so eine Personalie erlebt, die Fans so gespalten hat. Also ich habe sowohl gehört, ey, ist doch voll geil, wir müssen den holen, der passt super rein in diese ganze junge Bande und guck dir mal an, was wir für Transfersummen haben, auch in der Bundesliga, ne? Also Diomande, der Deal mit Real Madrid, da sind das ja Peanuts, ne? Drei Jungs dazu zitieren. Ja. Auf der anderen Seite habe ich dann auch gehört, dass Leute gesagt haben, ey, wie kann man so lange sich auf so einen Poker überhaupt einlassen mit dem FC? Warum holen wir den jetzt für 50 Millionen? Wir haben da noch andere Baustellen, um die wir uns auch erstmal noch kümmern müssen. Oder für diese Summe kannst du mehrere andere Spieler holen und so. Also es ist schon, also für mich zumindest war es so ein bisschen 50-50 fast.
Ja, ich muss sagen, auf der einen Seite finde ich's, also ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite gibt's ja diesen Fakt, dass du Said El Mala vor 2 Jahren für einen Bruchteil hättest verpflichten können, für gerade mal 350.000 Euro. Am Ende haben Lars Ricken und Co. und vor allen Dingen auch Ingo Preuß aber abgelehnt oder es für die Summe dann am Ende nicht gemacht. Die Perspektive mit der U23 war dem Spieler auch nicht gut genug. Mike Tullberg als damaliger Trainer wollte es halt einmal unbedingt haben. Jetzt kannst du natürlich auf der einen Seite sagen, Mensch, damals hättest du, ne? Kannst aber auch sagen, die Entwicklung, die er beim FC gemacht hat, die hätte er natürlich vielleicht oder recht sicher beim FC, beim BVB wahrscheinlich nicht gemacht, ne? Weil so viele Bundesliga-Minuten direkt in dem jungen Alter aus oder von Viktoria Köln kommt und davor in Meerbusch gespielt. Vielleicht hättest du diese Bühne eben beim BVB nicht gehabt. Auf der anderen Seite finde ich es jetzt mal super, dass der BVB, das war ja das, was Carsten Kramer immer gesagt hat, wir müssen mutig sein, jetzt auch mal erkannt hat, dass sie mit diesen 25 Millionen, 30 Millionen Transfers auf Sicht irgendwann nicht weiterkommen, dass sie jetzt eine neue Schallmauer durchbrechen müssen und das machen sie ja. Das ist ja eine für BVB-Verhältnisse unglaubliche Dimension, die Schallmauer von allein 40 Millionen oder 35 zu knacken. Denn bislang ist Dembélé mit 35 eben der absolute Rekord und jetzt bist du eben bereit, das 15 bis 20 Millionen zu pulverisieren. Das finde ich schon irgendwo gut. Hab aber trotzdem irgendwo meine Zweifel, ob Said El Mala diese 50 am Ende auch wert ist, weil von einem 50 Millionen Spieler erwartest du dann auch sofort eben die Leistung zu bringen und eben sofort auch zu zeigen, warum du diese 50 Millionen wert bist. Und dann gibt's dann eben keine Schonzeit und dann gibt's dann kein, ja, und dann auch die Frage, kann er gut gegen den Ball arbeiten, was von Kovac gefordert wird? Ist es das System? Kovac spielt ja mehr oder weniger mit einem 3-1-3-3, wenn du es so willst, oder ne, mit der Dreierkette und nicht so diesen richtigen Flügelspielern. Klar, er ist feilschnell, er kann Konterspiel, er kann Umschaltspiel. Also so ein bisschen Fragezeichen bleiben da. Also jetzt nicht dieser 50-Millionen-Transfer, wo du dich zurücklehnst und sagst, ich bin mir zu 1000% sicher, das funktioniert. So sehe ich es, oder?
Ja, total. Also da sind ein paar Fragezeichen auf jeden Fall dahinter. Ich glaube auch, aber trotzdem, dass es eben, also auch wie du sagst, dass man, glaube ich, mittlerweile auch so wie das Business läuft und wie der Sport auch sich verändert hat, dass kannst du eben nicht mehr darauf setzen, wie vor 5, 6 Jahren, dass du eben junge Talente, also dass du nur junge Talente holst, die dann 2 Jahre später irgendwie das 10-fache wert sind. So, das funktioniert offensichtlich irgendwie nicht mehr. Du musst da einfach ein bisschen tiefer offensichtlich in die Tasche greifen. Und ich find's spannend. Also ich freue mich schon auf El Mala. Ich lasse auch dieses Argument nicht so richtig gelten mit, du hättest den jetzt vor 2 Jahren irgendwie für einen Bruchteil, also weil es passiert so viel in 2 Saisons, also deswegen, ich bin wirklich gespannt, ich freue mich auf die, ich mag die Spielweise und hab einfach Bock, den in diesem Kader und in dieser Mannschaft zu sehen.
Ja, du warst vor der Podcast-Aufnahme total hyped und hast gesagt, kriegen wir vielleicht schon eine Nachricht während der Podcast-Aufnahme, ob Fax, der Deal durch ist.
Ein Fax von Florian Plettenberg.
Ein Fax. Ah, ich guck grad. der hat ja Flitterwochen, ne? Plätti hat geheiratet. Ah, und so wenig Kontakt zu Plätti hatte ich, glaube ich, noch nie in meinem Berufsleben.
War Fabrizio Romano auf der Hochzeit? Frage für
ja. Muss ich mal nachfragen. Ich glaube, er war nicht dabei. Er war nicht eingeladen.
Komisch.
Und er hat auch keinen Here We Go oder Done Deal gemacht, ne, dass das Ding durch ist.
Ja. Ah, da hätte schon noch ein bisschen was gelegen, aber gut.
Ja, also auf jeden Fall sind wir mal gespannt, wie das weitergeht und wenn er dann kommt oder kommen sollte, inwiefern er auf jeden Fall eine Soforthilfe sein wird oder eben nicht sein wird. Ich finde zumindest, dass es ein Spieler ist, der enorm viel mitbringt. Und der BVB sagt auch im Übrigen intern.
Sein Bruder zum Beispiel.
Bitte?
Anders? Sein Bruder zum Beispiel.
Sein Bruder zum Beispiel, Malek. Ja. Ja, aber das ist wirklich, das ist interessant. Das ist auch ein Grund, weil jetzt beim BVB ging ja so ein bisschen die Sorge um Leipzig, Aslani nicht geholt aufgrund medizinischer Bedenken, Diomande Kohle reicher als ohnehin schon. Gehen die jetzt voll auf El Mala. Und da ist es schon ein Punkt, ob der Bruder Malek irgendwo auch unterkommt. Und Leipzig hat keine U23 oder U21, wie es der BVB hat. Und geht es nach Sabrina El Mala oder El Mama, wie der Boulevard sagt, ja, spielen die Kids vor der Haustür, vor Krefeld oder im Rheinland oder zumindest in NRW im Pott. Und der Bruder kommt auch irgendwo unter. Und deswegen, also was das angeht, will Zeit zum BVB. Und da ist auch alles im Hintergrund geklärt und klar. Und ich glaube, dass es am Ende reichen wird. Mal gucken, wie schnell, ob es die Woche dann schon sein wird oder eben nicht. Wäre das einer, den du aufs Trikot holst oder so Typ Poldi, ne? Also da gibt's ja beim FC enorm viele Parallelen zu Lukas Podolski. Es gibt ganz viele, die sagen, der erinnert mich an den. Thomas Kessler hat mal irgendwann gesagt, der erinnert mich von der Spielweise und vom Typ her an den jungen Poldi. Und das ist schon interessant. Hier in Köln ganz viele mit der 13, ganz viele Kids, also die sehe ich ständig, ne? Die
das Trikot tragen. Das steckt ja auch halb in seinem Nachnamen, ja. Ne? Also muss ja nur noch ein A und F dranhängen.
Ja.
Ich bin nicht so ein Spieler aufs Trikot-Drucker. Ich habe das irgendwie.
Bin ich auch nicht.
Ja, ich lasse das meistens frei. Deswegen. Aber du, wenn er erstmal 40 Tore schießt für uns, kommende
Saison, dann bist du da.
Dann bin ich da. Das ist ja klar, weil am Ende bin ich auch nur ein Erfolgsfan.
Dann bist du da, genau. Wer ist das nicht? Interessant. BVB sagt übrigens intern, weil du eben das Argument so gebracht hast, wenn der jetzt 2, 3 Länderspiele beim Klopp macht, vielleicht auch schon im September, wer weiß, und er dann BVB-Spieler ist und dann auch eine ordentliche erste Saison spielt, der Wert steigt ja nur. Ist im Übrigen auch das, was Lothar Matthäus in unserer Sky-Kolumne gesagt hat. Also das ist eine Aktie. Auch wenn es am Ende 50 Millionen oder vielleicht auch ein bisschen mehr wäre, den kannst du vielleicht auch irgendwann für 70, 80, 90 verkaufen, irgendwohin auf die Insel. Wobei der BVB auch erstmal nicht so denken sollte, sondern erstmal gucken sollte, dass er den Angriff wagt. Was sagen deine Jungs und Mädels so auf, vielleicht auch gestern in der Kölschbar, als du unterwegs warst oder auf der Veranstaltung oder auch in WhatsApp-Kreisen. Habt ihr separate BVB-Gruppen oder wie läuft das bei dir? Also wie ist da so die Stimmung?
Verrate ich dir doch jetzt nicht, genauso wie du nicht, weil nicht deine Quellen verraten würdest.
Okay.
Nee, die freuen sich natürlich alle auf die Saison. glaube auch einfach wieder vor allem so auf den ehrlichen Fußball nach diesem langen WM-Sommer und dann kribbelt es ja dann doch schon wieder irgendwann und ich glaube, da gibt's auch schon die breite Meinung, einhellige Meinung, dass man sich jetzt auf diese junge Truppe einfach freut und so ein bisschen Aufschwung und glaube, macht sich jetzt nicht so riesige Hoffnung auf die Bayern so ganz groß ärgern zu können. Aber wer weiß, es steckt ja immer ein bisschen Überraschung auch im Fußball drin. Ich fand es jetzt wieder ganz witzig, was auch so diese die Entfernung, die Distanz zu Bayern und zum BVB irgendwie verdeutlicht hat. Der FC Bayern hat ja einen Deal abgeschlossen mit Gemini, glaube ich, mit Google jetzt, ne? Also eine riesige Partnerschaft. Und beim BVB ist es dann eben die Partnerschaft mit Getränke Weidlich, die um ein paar Jahre verlängert wird, das mir wieder so ein bisschen gezeigt hat, ja, das sind schon nochmal Welten, aber ist ja auch schön, weil wir verlängern dann eben mit so einem regionalen Unternehmen aus Dortmund. Und das ist das, worauf man sich jetzt irgendwie dann doch wieder freut, kommende Saison einfach mit den Jungs da wieder dazustehen und so ein bisschen Vorfreude einfach auf neue Spieler, auf ein bisschen Entwicklung vielleicht auch im Spiel selber und so. Also haben alle Bock.
Ja, voll. Also das ist auch mein Gefühl, ne? Weil jetzt irgendwo letztens gelesen, ich glaube, die Kollegen der Sportbild waren es, die von einem 100-Millionen-Angriff auf die Bayern berichtet haben. Natürlich liest sich das ein bisschen geiler und knallt auch ein bisschen geiler. Ich glaube aber nicht, dass wir das als 100-Millionen-Angriff auf die Bayern vernehmen sollten, sondern der BVB wirklich gucken sollte, dass er die zweite Kraft ist und bleibt und das zementiert und einfach wieder Fußball spielt, der Bock macht und Spaß macht auf mehr. Ole Burg, die Glatze des Vertrauens, zusammen mit Carsten Kramer, kocht der? Siehst du das genauso, wie das in den sozialen Netzwerken überall gesehen wird? Weil ist ja auch interessant, auch auf der Position Wechsel, ne? Von Kehl zu Burg. David Blacher mit dabei im Hintergrund. Also der wird ja jetzt schon links und rechts ganz schön abgefeiert. Siehst du das alles genauso rosig und super und top? Oder
Also erstmal die Formulierung, er kocht oder er hat gekocht, da möchte ich jetzt bitte hier eine Petition starten, dass wir die jetzt endlich mal aus dem Fußball verbannen. Ja. Also bisher finde ich, sieht das alles super aus. Vielleicht muss er nochmal so ein bisschen das, wofür er ja so ein bisschen bekannt ist, auch dieses Diamantenauge zu sein, ne, irgendwie mal Leute zu entdecken, das nochmal ein bisschen mehr unter Beweis stellen, vielleicht dann auch bei Spielern, die nicht eine Transfersumme jenseits der 30 Millionen Euro haben. Das wird sicherlich jetzt auch nochmal ein bisschen interessant, weil am Ende musst du ja auch noch einen Kuto-Ersatz holen. Da bin ich jetzt mal so ein bisschen gespannt. Daran muss er sich, glaube ich, dann nochmal ein bisschen messen lassen. Aber an sich so finde ich die erste Zeit wirklich sehr überzeugend. Und er ist ja zum Beispiel auch nicht mit, wollte, glaube ich, erst mit auf die Asienreise fahren, ist dann aber genau, doch nicht mitgekommen. Der ist ein Arbeiter, du. Der ist ein Malocher.
Ist ein Malocher.
Ja. Und doch, macht einen guten Eindruck.
Ja, ist aber echt auch sehr, sehr unaufgeregt, sehr im Hintergrund, schon auch von sich überzeugt. Sollte man auch, glaube ich, sein, wenn man bei so einem großen Verein arbeitet. Aber ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter ist er definitiv unterwegs. Ich sehe es aber wie du, hat jetzt zwei oder wird dann zwei in Anführungszeichen Königstransfers getätigt haben mit vielleicht El Mala und mit Carrezas. Aber diese mutigen Transfers, diese erfinderischen Transfers, diese genau die Spieler, die man vielleicht nicht so kennt und aus der Versenkung holt. Jetzt mal blöd gesagt, wir zwei hätten Carrezas und Enmala, glaube ich, auch noch sehen können. Die muss er dann auf jeden Fall noch zeigen. Das stimmt. Sie suchen nach einem Rechtsverteidiger. Sie suchen weiterhin auch nach einem Sechser. Das ist im Übrigen auch der Wunsch von Niko Kovac, dass da ein spielstarker Sechser reinkommt, nachdem es mit Kenny Eichhorn nicht geklappt hat. Und da wären sie nach Enmala auch noch nicht fertig. Schauen wir mal, ein paar Tage ist das Transferfenster noch offen. Bin dann auch froh, wenn der Pletti wieder zurückkommt. Hoffe, dass du das auch weiterhin verfolgst.
Sicher.
Und freue mich, dass du hier unser Podcast-Gast warst. Wie sehen deine nächsten Wochen aus? Du hast gestern eine spannende, konnte ich leider nicht, weil mein Sohnemann Geburtstag hatte, aber spannende Veranstaltung in der Kölschbar, wo es um was Thema Diskriminierung im Fußball?
Genau, wir hatten einen Kollegen da, der ein Buch geschrieben hat, das heißt, wenn Fußball ausgrenzt, und da haben wir so ein bisschen über den ja, den Raum Fußball abseits vom Sportlichen gesprochen und wie halt immer noch Ausgrenzung, auch vor allem so auf Amateurplätzen und so stattfindet. Ganz interessant, ist so eine monatliche Veranstaltungsreihe, die wir machen in der Kölschbar, immer mit Themen irgendwo im Fußballkosmos abseits des Sportlichen. Ansonsten werde ich, erwarte ich die Bundesliga vorfreudig. Ich habe letzte Woche, kann ich dir noch erzählen, war ich hier im Landespokal Hamburg und habe mal Gegnerbeobachtung gemacht für den DFB-Pokal.
Ja, okay.
Der HEBC. Mhm.
Ja.
Der Oberliga
Eimsbüttel, ne? Oder?
Eimsbüttel? Genau, ja. Das ist ja der Gegner vom BVB. Und die haben hier so einen ganz kleinen Platz mitten in Eimsbüttel, werden ja dann dieses Spiel im Volksparkstadion bestreiten. Und ich kann dir sagen, ich glaube, wir werden uns durchsetzen.
Ah, okay. Ja, das glaube ich auch. Weißt du, um es kurz abzuschließen, wir sind ja mit Groundhoppen kurz auch rein und gehen auch damit raus. Weißt du, was mir am Hoppen in Hamburg nicht gefällt?
Alles Kunstrasen.
Ja, viel Kunstrasen und ich weiß nicht, ob sich's verändert habe, aber zu meiner Zeit, als ich noch in Hamburg gelebt, gearbeitet, auch studiert habe, die Stadionwurst, die gibt's ja eigentlich nur mit so einem läppischen Toast dabei, ne? Selten so, dass es die schön ordentlich in der Semmel gibt.
Ja, aber für eine richtig ordentliche Stadionwurst musst du eh nach Thüringen fahren. Das könnte ich am Wochenende wieder sehen.
Ja, okay.
Da kriegst du noch einen schönen Dialekt dazu obendrauf. So ist das halt in den verschiedenen Regionen. Da ist mal das besser, da mal das besser. In Irland ist eben das Guinness besser. Jeder so, wie er am besten kann. Ne?
Jeder so, wie er möchte. Gregor, mein Lieber, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und wünsche euch allen eine gute Woche in der Woche des Wahrheit, der Woche der Wahrheit, so rum, um Zeit Elmala. Und schauen wir mal, was wir dann auf unseren Kanälen in den nächsten Tagen und Wochen noch zu berichten haben, wenn es um Borussia Dortmund geht. Vielen Dank und euch eine gute Woche.
Vielen Dank auch. Ciao.